Mich hat es vor ein paar Jahren getroffen, als ich bei Leo Beck, dem großen Rabbiner, gelesen habe, alles in der Schrift, im Tenach, in der Café, hat seine Entsprechung. Und nicht nur das, dass alles in der Bibel Beziehungen hat, sondern die Wege Gottes sind geprägt vom Wesen Gottes, so dass sie sich wiederholen und verstärken. Die Wege Gottes sind so vom Wesen Gottes geprägt, dass es nicht das einmalig ist, sondern dass, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Deshalb konnte auch Jesus sagen, ihr versteht mein Leiden, musste nicht Christus leiden, wenn ihr in die Schrift hineinseht. Der fing an von Mose und Propheten und Psalmen, sucht in der Schrift, sie richtet ihre Scheinwerferstrahlen auf mich, sie lässt mich verstehen. Sie ist die von mir zeugt. Also in der Bibel kann es quer durch zur Erkenntnis von Beziehungen kommen, zu Aha-Erlebnissen. Als ich in Schorndorf war, hatten wir eine alte, vornehme baltische Dame, die war 4 Wochen verheiratet, dann ist ihr Mann von den Kommunisten 1918 erschlagen worden. Unsere liebe Frau Bornhaupt, die konnte oft in der Bibelstunde oder sogar im Gottesdienst in der Stadtkirche laut sagen, aha, wenn ihr was aufgegangen ist, zur Beziehung. Aha, ich habe das nur im Ohr, nicht? Und so wollte ich sie eventuell hinführen zu Aha-Erlebnissen. Aha, Christus musste leiden. Es war nicht eine Panne bei Gott, weil er sich nicht dispensieren lassen wollte vom Schicksal der Propheten. Er hat mitten in der ganzen Not des Ausgestoßenseins, des Abgestoßenwerdens erlebt, so wie Jeremia erlebte, der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Hat Jesus erlebt, ihr lasst mich alle allein, aber ich bin nicht allein, der Herr ist bei mir. Wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig rein, reißt mich heraus mit seiner Hand. Aha, gestern sogar, der Jesus, der von Gott zum Christus bestimmt war, musste leiden, weil er, wie Jeremia bezeugte, Umkehr ist eine ganz großartige Chance. Aber wer diese großartige Chance nicht annimmt, über dem bleibt der Zorn Gottes, so hat es ja Jesus gesagt. Und das Gericht fängt an am Haus Gottes bei denen, die sich so sicher wähnen in der Meinung, Gott hat uns lieb, uns kann nichts passieren. Wer so mit dem Haus Gottes umgeht, hinweg mit diesem, so haben es bei Paulus gesagt, auch bei Jesus, bei Jeremia, weg. Wer unser Heiligtum, das Haus Gottes, antastet, der hat kein Recht mehr zu leben. Zur Erklärung noch geschwind, im Jahr 1953 habe ich ein wunderbares Auswärtssemester in Bonn erlebt. Noch den ersten Bundestag erlebt, dem noch Kommunisten saßen, und hochinteressant. Unser Lehrer in praktischer Theologie war der uralte, vergreiste Günther Dehn, damals 61 Jahre alt. In unserer Meinung war er vergreist und uralt. Er hat sich wahrscheinlich, so wie ich heute, auch noch als sehr knackig empfunden. Und wir hatten eine Freizeit in Alten Ahr, wie die Kirche doch wieder modern sein sollte, was man tun sollte. Wir hatten zwar noch nicht so geniale Pläne, wie wir gestern vorgeführt haben. Und Günther Dehn saß da und hat gesagt, merkt ihr denn nicht, dass Gott uns verlassen hat? Waren da 100 Theologiestudenten. Merkt ihr nicht, dass Gott uns verlassen hat? Weil wir nicht Buße tun können und wollen. Eine Kirche ist verloren, in der es keine Buße mehr gibt. Eine Kirche hat ihren Zweck verfehlt, wenn zwar im Himmel Freude vor den Engeln Gottes ist über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt. Aber wenn in der Kirche Bekehrungen nicht gewollt werden, sogar verhindert werden. Wenn wir nicht mehr erkennen, das Allergrößte, was es gibt, sind Bekehrungen, Umkehr. Und zwar Umkehr der Frommen. Nicht die Welt draußen. Wir denken immer, wie wir die Außenstehenden erreichen. Israel hat ja gesagt, der Messias käme, wenn Israel nur einen Tag miteinander Buße täte, ernste Buße. Ich möchte andersherum sagen, eine Kirche verfällt dem Gericht, wenn nicht mehr Bekehrungen in ihr als das Großartigste angesehen werden. So großartig, dass die Engel im Himmel aus dem Jubel nicht mehr herauskommen. Das war, was ich bisher sagen wollte, was mir aufs Herz gelegt war. Und ich kann mir vorstellen, dass damals in Juda und Israel, vor allem Jerusalem, sie nicht mehr Aha gesagt haben, sondern schwäbisch gesagt, Hanno, jetzt reicht's aber. Es geht entschieden zu weit mit diesem Jeremia. Also eine Weile haben wir uns gefallen lassen, damit seinen pessimistischen Lagebeurteilungen, mit dem Belasten, gestern haben wir gesagt, Last des Herrn, von mir aus hast der Herr eine Last auf dich gelegt, dass du immer das Negative siehst. Aber jetzt, wenn du sogar gegen das Haus des Herrn redest, gegen den Tempel, das Allerheiligste, das geht entschieden zu weit. So schlimm steht's doch bei uns nicht, nicht bei uns. Ich war gestern bei der Vorbereitung dieser Bibelarbeit noch einmal und habe über dem allem, was die Kollegin Junkermann sehr präzise, beachtlich gesagt hat über die Lage unserer Kirche, immer gedacht, merken wir denn in der Kirchenleitung und der Synode, wie Günther den, dass Gott uns längst verlassen haben könnte? Wie steht denn die Lage? Ich darf Sie bitten, jetzt bevor wir die Texte, die Sie vielleicht in der Stille gelesen haben, aufschlagen, geschwind zwei andere Stellen. Jeremia 11, 10b, nur dass wir es im Zusammenhang wissen. Jeremia 11, Vers 10b, die zweite Hälfte. So hat das Haus Israel und das Haus Juda meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Wer erkühnt sich eigentlich heute zu sagen, der Bund Gottes besteht. Natürlich besteht er, aber es gibt, dass man den Bund Gottes bricht, dass man sich selber herauskatapultiert aus dem Bund Gottes. Ich weiß gar nicht, ob die Leute die Bibel lesen. Israel hat den Bund gebrochen, den ich geschlossen habe. Darum spricht der Herr, ich will Unheil über sie kommen lassen, dem sie nicht entgehen sollen, und wenn sie zu mir schreien, will ich sie nicht hören. Ihr könnt das Gebet bleiben lassen. Aber es gibt sogar noch Schlimmeres, dass sogar dem Propheten Gottes, dem Jeremia, dem Erwählten, den Gott in seiner Mutterleib bereitet hatte, berufen, bevor er in seiner Mutterleib bereitet war, verboten hat, Fürbitte zu tun. Wenn die beten, hat gar keinen Wert, sie können es bleiben lassen, aber auch du darfst nicht Fürbitte tun. Schlagen Sie bitte auf, Jeremia 15, ab Vers 1, und der Herr sprach zu mir, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so habe ich doch kein Herz für dies Volk, treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Nehmen Sie Vers 6 noch dazu, du hast mich verlassen, spricht der Herr, du bist von mir abgefallen. Darum habe ich meine Hand gegen dich ausgestreckt, um dich zu verderben. Ich bin des Erbarmens müde. Ja, jetzt Entschuldigung, Gott hat euren Bund geschlossen. Ja, aber das können Sie bei Jeremia nachlesen. Im Bund gibt es auch die Fluchworte. Wenn du mich verlässt, dann. Das gehört auch zum Bund. Nicht bloß Friede, Freundschaft, Eierkuchen. Und es wird dem Jeremia, verstehen Sie, warum wir gestern hörten, mir zieht's die Füße weg. Ich taumle wie ein Betrunkener. Das kann doch nicht wahr sein. Dass ich keine Fürbitte mehr tue. Ja, vielleicht bin ich nicht würdig. Nein, nicht einmal, wenn Mose und Samuel vor mir stünden. Ich bin des Erbarmens müde. Ich möchte ihre Fürbitte nicht hören. Kurze Erinnerung. Mose, der Fürbitter, nicht bloß bei der Amalekiterschlacht. Denken Sie an das Bild bei Schnorr von Karolsfeld, wie Aaron und Hur die Arme stützten. Nein, als Israel das goldene Kalb gemacht hatte. Ich will hinaufgehen zum Herrn, ob euch vielleicht dieses Unrecht vergeben werden könnte. Und dann redet Mose mit Gott und sagt, wenn du dieses Volk verstoßen willst, dann tilge mich lieber aus deinem Buch, aber lass sie leben. Das Geheimnis der Stellvertretung kündet sich hier schon an. Lieber halte ich den Kopf hin, als dass sie dran glauben müssen. Und der Herr sprach, ich will den strafen, der an mir sündigt. Ich will ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Ich halte das auch für ein Brotevangelium, Erstevangelium. Hin zum Hügel Golgatha, wenn Sünde heimgesucht wird, wenn Gottes Zeit kommt, auf ganz andere Weise. Wahre Stellvertretung. Aber selbst wenn dieser Mose nochmal vor mir stünde, ich möchte ihn nicht hören. Der Samuel, der gesagt hat, ihr habt eine große Sünde getan, aber ihr seid des Herrn Volk, um seines herrlichen Namens willen will er euch als sein Volk erhalten. Und ich möchte mich nicht versündigen, abzulassen, den Herrn für euch zu bitten, ist der Samuel. Ihr macht zwar einen falschen Weg mit der Wahl des Königs, aber davon könnt ihr mir nicht abbringen, dass ich für euch vor Gott eintrete. Selbst wenn Mose und Samuel vor mir stünden, ich will ihnen nicht vergeben, ich bin des Erbarmens müde. So ist die Lage. So total verfahren, dass sogar die Fürbitte der großen Fürbitter verboten wird. Und meine Lage vor Gott? Hätte er nicht schon längst ein Recht darauf zu sagen, was der mitbekommen hat von Eltern und Voreltern, von theologischen Lehrern, von Brüdern und Schwestern. Und was ist dabei herausgekommen? Ich hab satt. Aber jetzt kommt das, was Sie ja vorbereitend gelesen haben, der Triumph der Gnade Gottes. Berg Huber hat das ja zum Thema seines Buchs über die Barthsche Theologie gemacht, der Triumph der Gnade Gottes. Jeremia 31, Vers 10, so oft ich dein gedenke, stürmt mein Herz dir entgegen, ich muss mich deiner erbarmen. Der Gott, der auf der einen Seite sagt, ich bin des Erbarmens müde. Aber wenn ich eigentlich denke, ich kann, mir zerreißt das Herz, ich muss mich deiner erbarmen. Und jetzt die beiden Texte, Jeremia 23, wir können es ja nur kurz nochmal uns bewusst machen. Jeremia 23 ab Vers 3, ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern. Vers 5, siehe, guck mal, schau, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Im Talmud, in der ganzen jüdischen Theologie spielen all die Ausdrücke für Wurzel, Spross, Zweig, Zemach, Sarah eine große Rolle. Und wir müssen begreifen, warum die ersten Christen sogar ihre Feinde davon sprechen ließen. Er ist der Nazarener, was kann aus Nazareth Gutes kommen? In dem Wort steckt Sarah, der Zweig. Man wird die Nazarener heißen. Die ersten Predigten waren immer Jesus von Nazareth, nicht der Sohn Gottes. Vielleicht sollten wir bei persönlichen Gesprächen sagen, mich hat der Nazarener getröstet, dann wird der andere sagen, ja, was meinen Sie mit Nazarener? Da könnte man sagen, der Herr Jesus, das ist der Heiland. Wenn Sie gleich mit dem Heiland anfangen, fragen die Leute nicht zurück, sondern sagen, wie das soll schwätzen. Vielleicht sollten wir wieder viel öfter vom Nazarener reden. Verheißung drin. Ehrentitel Jesu. Also ich will einen Spross erwecken. Der soll König sein, der wohl regieren wird, mit Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Denken Sie dran, das ist doch die Freude Gottes nach Jeremia 9. Dass er nicht bloß bei uns registriert, was wir Rechtes tun, sondern der ich Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übe, ausübe, denn solches gefällt mir. Gott hat Spaß daran, wenn er bei uns nicht bloß in Krankheitsnöten helfen kann, sondern wenn er unsere ganze Ungerechtigkeit, unsere falschen Gedanken zurechtbringen kann, lassen wir ihn überhaupt schaffen. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu. Das, was Paulus dann durchkonjugiert hat. Gott, der die Gottlosen gerecht macht. Eingehüllt in die Gerechtigkeit des Erbarmers. Er ist unsere Gerechtigkeit. Aber noch schöner Jeremia 31, obwohl es kaum schöner sein kann. Jeremia 31, siehe, es kommt die Zeit. Nochmal angekündigt mit dieser Einleitungsformel. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Die Kirche war durch Jahrhunderte auf dem falschen Dampfer, als sie gemeint hat, der neue Bund ist dann für uns, für die Heiden und Israel, das ist vorbei. Der Hebräerbrief sagt, was von Gott mit dem Begriff neu gekennzeichnet ist, macht deutlich, dass das bisherige veraltet ist, außer Kurs ist. Aber wenn Sie selbst die Meditation jetzt lesen zu dem Predigtext Jeremia 31, der ist am nächsten Sonntag dran oder demnächst, Harry Wunderlich, der riesen Purzelbäume macht, er sagt, also Israel ist noch im alten Bund, aber das ist gar nicht der neue Bund, sondern vielleicht der erneuerte, renovierte Bund. Neu, hier steht neu, gell? Neue Bund, inhaltlich und sachlich, weil Israel aus dem Bund ausgestiegen ist. Gott ist in seiner Treue geblieben. Er schließt mit Israel und Haus Juda einen neuen Bund. Bleibt dabei, was im Kapitel 3 bei Jeremia steht, wenn Israel wieder die ganze Liebe und Zuneigung Gottes gewinnt, dann werden auch die Heiden herzulaufen. Der Blick ist bei Jeremia immer schon drin. Werden die Heiden herzulaufen und sagen, ja großartig, den Gott wollen wir auch haben. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr, nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Ich will, die vielen Ich-will-Worte. Ich will euch erquicken. Und es wird keiner den anderen, noch ein Guter den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Neuer Bund, weil Israel bisher den Bund gebrochen hat. Ganz deutlich, Vers 32. Sie haben ihn nicht gehalten. Ich schließe einen neuen Bund, ich mache es nochmal fest. Aber auch inhaltlich ist der neue, es wird nicht eine große Lehre geben müssen. Vielleicht halten wir viel zu viel Bibelstunden, Bibelvorträge. So, wir sollten einander fragen, was hat der Herr denn dir erschlossen? Lass uns mal teilhaben dran. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. denn ich will ihre Missetat vergeben. Was hat jetzt Erkenntnis Gottes und Sünde miteinander zu tun, dass Missetat vergeben wird? Dritter Punkt, also mein erster Punkt war, die Lage ist so verfahren, dass Fürbitte verboten wird. Der Triumph des Erbarmens Gottes, ich muss mich deiner erbarmen, ich schließe einen neuen Bund. Drittens, Christus musste leiden, dass dieser Bund in Kraft tritt. Wir haben als Theologen die Fragestellung gelernt, war Jesu letztes Mal ein Passamahl? War es ein essenisches Passamahl, weil vielleicht der Termin dann nicht zusammenzubringen ist mit der johannäischen Zählung, dass Jesus am Karfreitag, wenn die Passalämmer geopfert werden, gestorben ist? War es ein Passamahl? War es ein eschatologisches Mahl? War es ein Gemeinschaftsmahl mit Sündern? Einer unter euch wird mich verraten. Und sie fingen alle an zu sagen, Herr, bin ich's. War es ein Gemeinschaftsmahl mit Versagern? Otto von Proksch, der große, souveräne Ausleger des Alten Testamentes, der leider gar nicht viel mehr geschrieben hat als seine unüberbietbare Theologie des Alten Testaments, hat uns klar gemacht, Berit, Bund, kommt von einem altaramäischen Wort, das eigentlich schon Mahlzeit heißt, Bundesmahlzeit. Das Entscheidende ist die Mahlzeit, und die Ältesten Israels aßen vor Gott beim Sinai-Bund. Und es wird gegessen, das Opfertier, das geschlachtet ist, weil vorher Versöhnung nötig ist. Man kann sich nicht einfach bloß an den Tisch setzen und sagen, wir haben einander so lieb. Das versöhnende Opfer wird bei Mahl gegessen. Jetzt weiß ich immer nicht, warum die Einsetzungsworte des Abendmahls, ob lukanisch oder bei Paulus oder Matthäus, nicht einfach nur den Schluss zulassen, nicht in erster Linie Passamahl, nicht in erster Linie Mahl mit Sündern, eschatologisch, so. Der Bund tritt in Kraft. Er ist mit seinen Sündern vorauslaufen, mein Leib und mein Blut, das geopfert wird, einen Tag später. Zur Versöhnung, weil ich ihnen ihre Missetat vergeben will und jetzt Gemeinschaft mit mir gewähren will. Im Hebräerbrief wird ja diese ganze Passage von Jeremia 31 nochmal aufgenommen, Hebräer 8, Wort um Wort. Und dann kommt das Kapitel 9, in dem immer wieder heißt, es musste so sein. Es war notwendig. Dai, Ananke. Dass Jesus gestorben ist, wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen erfolgen, der das Testament gemacht hat. Christus musste leiden, damit der neue Bund in Kraft tritt. Nach diesen Tagen. Und haltet euch dafür, liebe Schwestern und Brüder. Nicht, dass wir leider bloß älter werden, sondern dass wir im neuen Bund sind. Und dass jeder Tag, der uns geschenkt wird, erfüllt sein kann von dem, erkenne den Herrn, dass uns noch ganz andere Durchblicke geschenkt werden. All das, was wir bisher von Gott erkannt haben. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßste und Allergewisste, von allen Schätzen der edelste Ort. Kann nur noch überboten werden. Der neue Bund ist in Kraft. So dürfen Sie morgens den Tag beginnen, Herr, der Bund gilt doch, du hast ihn durch deinen Tod eröffnet und jetzt, wenn auch der äußere Mensch verdirbt, lass mich es erleben, dass der Innere von Tag zu Tag erneuert wird, dass ich Erkenntnis habe. Lass mich den Vater kennen, wohl dazu auch seinen lieben Sohn. Nötig der Bund ist Kraft, weil die Blindheit weggenommen ist, die Sünde. 1. Korinther 1, weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes in ihrer Weisheit Gott nicht erkannte. Weil wir blind sind für Gott, ist uns Gott gemacht zur Weisheit, von Gott gemacht zur Heiligung, zur Erlösung. Die Blindheit, die Israel widerfahren ist, die Geisterbetäubung, der ausgegossen ist, Wie gestern Abend in Winterbach gefragt worden, es ging um die Bibel, was die Bibel eigentlich will. Und da hat der Chefarzt Dr. Weber gesagt, wie kommt es denn, dass wir oft über Bibelabschnitte weglesen? Gut, das kommt, weil wir schnell Leser geworden sind. Wir müssen es auch wieder üben, dass wir genau hinhören. Aber auch, weil es den Geist der Betäubung gibt. Dass wir hineingehen in einen Gottesdienst und sagen, Herr, gib mir dein Wort, dass ich etwas mitnehme und am Schluss rausgehe und denke jetzt, ich habe eigentlich nichts mitgekriegt, als dass die Orgel ein Vers zu viel gespielt hat. Und wir nehmen uns vor, mit Theo Sorg zu sagen, Herr, ich möchte heute Mittag um 12 noch die Losung wissen und wenn wir es uns vornehmen, sagen wir 12, ja, da kam irgendwas von Gott vor. Gell? Geist der Betäubung. Es ist der neue Bund, dass Gott uns befreien kann vom Geist der Betäubung, freimachen kann. Das gehört zum Schuldigsein des Menschen, dass er durchblickt. Der neue Bund ist in Kraft. Christus musste leiden, dass der neue Bund in Kraft tritt. Wenn man etwas bei Jeremia lernen kann, eine Spur, die zu Jesus hinführt, dann hier zum neuen Bund, dass es Erkenntnis Gottes gibt. Ein letztes, viertens, der neue Bund. Paulus hat es komprimiert und genial in den Satz gefasst, der uns wohl bekannt ist, 1. Timotheus 2. Gott will. Ich will, kommt hier wieder. Was will er denn? Dass allen Menschen geholfen wird, nämlich indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler. Geheime Kritik an Mose, nicht der ist der Mittler. Ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich für alle gegeben hat zur Erlösung. Erlösung hängt eng damit zusammen, dass auch unsere Augen, unser Herz frei wird, Gott zu erkennen. So zu erkennen, dass der Paulus denen Rom schreiben kann, ich muss euch nicht viel schreiben, was Christen machen und was sie lassen sollen. Erneuert euch durch Erkenntnis eures Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was das Gott wohlgefällig ist. Das wisst ihr selber. Erkennet, was ist wohlgefällig dem Herrn. Aber auch erkennen, woran Gott Freude hat. Wir haben gestern nochmal von der Bekehrung gesprochen. Erkennt doch, dass Jesus dreimal sagt beim Gleichnis vom Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes. Begreift doch mal, was vor Gott wichtig ist. Nicht wie die Kirchensteuer gleichmäßig verteilt wird. Sondern ob Menschen auch zu Gott finden. Erkenntnis Gottes. Auf ihm wird ruhen der Geist, und jetzt sollte man dir sagen, der Kraft, der Erkenntnis ist das Erste. Dass unsere Sinne, die verschlossen sind, für das, was vor Gott wichtig ist, was ihm Freude macht. Ja, Oettinger hat gesagt, Gott dienen ist Freiheit. Ich befreit werde von allem, was mich sonst von Gott wegzieht. Das Gebet ist doch nicht Pflicht, sondern dass ich vor den Vater treten darf und mit ihm sprechen darf. Das hängt alles mit der Erkenntnis Gottes zusammen. Bibel lesen ist nicht, die Christen sollten Bibel lesen, dass ich das überhaupt lesen darf. Hängt mit unserer Erkenntnis zusammen, dass wir überhaupt einen falschen Blick haben. Johannes 17. Vater, es kommt die Stunde. Die Stunde ist da. Die Stunde des Leidens. Verherrliche du den Sohn. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und deinen Sohn, den du gesandt hast, erkennen, was wir an Jesus haben und was wir am Vater haben. Liebe Geschwister, lasst uns doch die Tage, die uns geschenkt sind, das füllen, in Anspruch nehmen und zugleich daran denken, der Hebräerbrief macht uns klar, Christus musste leiden, damit der neue Bund erfüllt wird, und zu seiner Herrlichkeit einzugehen, worin besteht die Herrlichkeit Jesu? Hebräer 9. Er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Das große Vers, Gebetsvers, Vater, ich bitte dich, dass sie das wahre Leben bekommen und dich erkennen können, dass du mich verklärst, steht im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, dass wir erkennen, ach mein, kleines stotterndes Gebet ist doch bloß ein Einschwingen in die Fürbitte, die Jesus schon heute Morgen, längst bevor ich aufgewacht bin, vor den Vater gebracht hat. Ist vor dem Vater und tritt für uns ein, der große, fürbittende, hohe Priester. Erkennen, woran er Freude hat, an dem Glauben, der ihm aufs Wort traut, wie Römer 4. Jetzt traue ich dir's einfach zu, lieber Vater im Himmel, dass du auch unserer lieben württembergischen Kirche noch einmal einen geistlichen Aufbruch schenken kannst. Jetzt möchte ich dir's zutrauen, dass du Menschen erweckst, dass von ihnen etwas ausstrahlt, dass sie, wenn's Reich Gottes schon ist, wie ein Sauerteig, der unter eine große Masse gewinkt wird, dass wir auch zu so einem Sauerteig sein dürfen. Vater, ich erkenne, dass das wahr ist, was dein Sohn gesagt hat, dass er nicht ablässt, guten Samen aufs Land zu werfen, auch wenn 3/4 verloren zu gehen scheint, aber 1/4 bringt Frucht, gute Frucht. Lass uns nicht bloß das sehen, wo verdorbene Erde ist, verbrannte Erde und wo es keinen Wert hat, sondern auch sehen, wo du Frucht wachsen lässt. Erkennen, was Gott tut. Oder wie es beim Terstegenlied heißt, und dich wirken lassen. Schaffe ihn mir, Herr. Du kannst so viel tun. Ich darf mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, wir staunen nicht bloß darüber, sondern wir beten dich an in großer Dankbarkeit, dass du den neuen Bund, den Gott längst vorbereitet hast, in Kraft gesetzt hast. Und jetzt lass uns nicht fragen, wo denn, wo erkennen den Menschen Gott? Ach, sie erkennen an vielen Stellen, in Kasachstan und in Petersburg und in Kiew und hoffentlich auch bei uns, bei jungen Theologen und altgewordenen Pfarrleuten, bei unseren Gemeindegliedern, dass sie nicht bloß Probleme erkennen und Strukturdiskussionen, sondern dass du etwas wirken willst. Du willst den neuen Bund in Kraft haben. Du willst Missetat vergeben, Blindheit wegnehmen und uns kräftig und stolz machen in der Gewissheit, was du einzigartig wirkst. Amen.